Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Die Neurologie ist ja schon für viele so ein großes schwarzes Loch mit auch sehr komplexen Erkrankungen. Und wenn man dann diesen neurologischen Blick hat und viele Patienten mit schwerer Mehrfachbehinderung haben Epilepsien, die haben Spastiken, also quasi starke Verspannungen der Extremitäten, also der Arme und Beine, sitzen im Rollstuhl und das sind alles neurologische Probleme. Und da lohnt es sich, einen Neurologen zu haben, um diesen Blick mit dabei zu haben. Und das ist aber bei vielen Patientinnen sehr wichtig, den Patienten als Gesamtes zu sehen und dann auch gemeinsam zu überlegen, wie können diese ganzen Fachdisziplinen, die es gibt, und die Therapeutin ineinander arbeiten und nicht gegeneinander. Weil Verhaltensstörung heißt nicht, ich bin aggressiv und muss ein Medikament bekommen, sondern das kann sein, ich habe eine blöde Magenentzündung beispielsweise, kann das nicht äußern und das tut unglaublich weh. Ich glaube, wer schon mal Sodbrennen hatte, kann sich vorstellen, wie schlimm das ist. Und wenn man das dann nicht benennen kann und es nicht behandelt wird, dann wird man irgendwann aggressiv.
Faszination Medizin, heute eine neue Folge. Mein Name ist Matthias Brandstätter. Eigentlich sollte die Folge heute wieder mal heißen Faszination Neurologie, weil wir sind schon wieder oder eben immer noch in diesem Themengebiet. Heute bei mir Frau Dr. Andrea Meyer, Oberärztin der Neurologie und Leiterin des MZEB. Und was das ist, das werden wir gleich hören. Guten Tag, Frau Meyer.
Ja, guten Tag, Herr Brandstätter. Vielen Dank für die Einladung zu dem heutigen Podcast.
Ich freue mich auch sehr. Wir kennen uns ja schon eine ganze Zeit und wir begleiten Ihren Bereich auch, aber bevor wir erstmal loslegen, gibt ja so ein paar Standardfragen. Neurologie, wie sind Sie zur Neurologie gekommen? War das immer schon der Weg, dahin zu kommen? Und nehmen Sie uns einmal kurz mit, über welche Station führte der Weg?
Ja, ich habe sehr früh gewusst, dass ich Medizin studieren möchte, weil ich doch die Medizin als ein ganz spannendes und vor allem vielseitiges Fach erlebt habe und habe dann hier in Aachen auch Medizin studiert und wollte ursprünglich tatsächlich in den Bereich Innere Medizin. Das war immer so der Bereich, in dem ich mich am wohlsten gefühlt habe, weil das sehr vielfältig ist. Und tatsächlich hat mich dann aber das Blockpraktikum in der Neurologie im Studium und später dann auch das PJ, was ich dort gemacht habe, wirklich gefesselt, weil ich gesehen habe, dass die Neurologie hochkomplex ist, total spannend und dass man als Neurologe diesen Gesamtüberblick benötigt und automatisch ganz viel innere Medizin im Fach integriert ist. Und das ist der Grund, warum ich mich dann letztendlich doch für die Neurologie entschieden habe als Fach.
Und dabei ist es nicht geblieben. Sie haben sich ja immer weiter spezialisiert. Sie leiten heute unser medizinisches Zentrum für Erwachsene mit Mehrfachbehinderungen, MZEB. Wir haben es immer mit so Akronymen. Genau. Das gibt es jetzt auch schon einige Jahre. Aber vorher gab es diese Versorgungsstruktur nicht. Warum war die nötig? Warum ist das nötig? Und wer kommt zu Ihnen?
Also es ist ja so, dass es unser MZEB in Aachen seit 2018 gibt. MZEBs in Deutschland gibt es ungefähr seit 2015. Damals ist es im Rahmen der UN-Behindertenrechtskommission ja eigentlich mal auferlegt worden, auch Zentren für erwachsene Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen zu gründen. Das gliedert sich einfach darin, dass diese Patienten eine besondere Versorgungsform benötigen. Also die sind oft sehr komplex und mehrfach behindert, häufig mit geistiger Behinderung, Störung der Kommunikation. Und da fehlt es in der normalen Regelversorgung einfach an Strukturen, um diese Komplexität abzubilden. Und im Kinderbereich gibt es die sozialpädiatrischen Zentren. Wenn die Erwachsenen dann aber mit 18 Jahren zum Hausarzt oder zum niedergelassenen Neurologen kommen, dann fallen die oft in großes Loch, weil die Zeit fehlt im Gesundheitssystem und auch die Interdisziplinarität. Und dadurch wurden deutschlandweit eigentlich viele MZEB gegründet, mittlerweile über 60. Und eins davon war das in Aachen. Genau, und so bin ich dann auch dorthin gekommen. Warum? Weil ich in der Neurologie immer schon die seltenen Erkrankungen spannend fand. Also ich habe ja 2012 angefangen, dort zu arbeiten und mich hat schon im ersten Jahr so diese Kreislaufdiagnostik gepackt, also Synkopenabklärung und Abklärung von Kreislaufstörungen. Und darüber bin ich über eine meiner ersten Patientinnen an die autonomen Neuropathien gekommen, wo quasi das ganze autonome, also unbewusst gesteuerte Nervensystem fehlreguliert ist und dann ganz viele Organfunktionen nicht funktionieren. Und das war auch mein Weg in die seltenen und in die komplexen Erkrankungen. Ich habe dann in dem Bereich mich weitergebildet und ausgebildet und dann letztendlich auch viel mit dem Zentrum für seltene Erkrankungen zusammengearbeitet, also so kurz zusammengefasst, und bin dann angesprochen worden halt von meinem Chef, ob nicht der Aufbau und Erhalt von einem Zentrum für Menschen mit Behinderung genau das Richtige für mich wäre, und das war's.
Ist die Menge der Patienten, die im Zentrum für seltene Erkrankungen behandelt wird, in Teilen überlappend mit dem Patientenklientel, was Sie dann in Ihrem Zentrum sehen?
Ja, das gibt's. Also einerseits bei der Diagnostik. Wir haben im MCDB überwiegend mit seltenen Erkrankungen zu tun. Also es gibt auch ein paar häufigere Erkrankungen, aber es sind doch viele seltene angeborene Erkrankungen, sodass wir im MCDB zusammen auch mit der Humangenetik viele neue Diagnosen stellen. Ja, und da hilft dann wiederum auch dieser enge Draht zum Zentrum für seltene Erkrankungen, auch über verschiedene Forschungsstudien, um zum Beispiel genetische Diagnostik durchführen zu können. Und oft ist es so, dass das Zentrum für seltene Erkrankungen, wenn die sehen, da ist ein Patient, auch vielleicht mit unklarer Erkrankung, der schwer mehrfach behindert ist und einen besonderen Versorgungsbedarf hat, direkt zu uns überweist. Weil wir sind als MZDB für die Diagnostik zuständig und dafür Therapieempfehlungen auszusprechen und dann im Verlauf zu schauen, ob die Patientin eine gute Therapie bekommen, ob die mehr benötigen. Aber wir sollen die gesamte Therapie nicht komplett übernehmen. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen dann, ne?
Sie sind dann so eine Art diagnostisches und therapeutisches Geländer, an dem langgegangen werden kann,
genau.
Aber Sie führen nicht bis ins oberste Stockwerk, oder?
Nein, genau. Das geht ja auch bei der Komplexität der Erkrankung nicht. Also unsere Aufgabe ist eine Art Koordination und Lotsenfunktion. Das heißt, wir schauen bei uns im Team ganz interdisziplinär, also zusammen mit verschiedenen Fachgebieten einerseits und verschiedenen Berufsgruppen andererseits, was benötigt der Patient? Ist uns die Diagnose klar oder müssen wir da noch weitere Diagnostik initiieren? Zum Beispiel in der Uniklinik Aachen oder auch bei niedergelassenen Kollegen oder auch mal in ganz anderen Unikliniken, die sich speziell mit der vermuteten seltenen Erkrankung auskennen. Und dann, wenn wir die Diagnose haben, dann schauen wir angeleitet an der Diagnose, welche Verlaufsuntersuchungen sind wichtig, welche weitere Diagnostik, welche Kontrolluntersuchungen, und schreiben dann halt Briefe für die Hausärztinnen oder auch niedergelassenen Fachärztinnen, damit die dann schneller und einfacher die Patienten auch versorgen können im Regelsystem. Also wir sollen die Regelversorgung ergänzen. Und das ist die Herausforderung, auch zu sagen, wir können viel, aber wir sind ja auch nicht auf alles spezialisiert und geben dann wieder ab.
Sie sagten ja vorhin im kurzen Vorgespräch, Sie kommen quasi aus der Jülicher Börde.
Mhm.
Jetzt gibt es in Jülicher, gab es oder gibt es ja auch noch Krankenhäuser, tendenziell ein bisschen kleiner. Die Struktur, die Sie jetzt gerade beschreiben, muss die dann zwingend an einer Universitätsmedizin sein, weil Sie die Komplexität der interdisziplinären Fächer brauchen?
Also es muss nicht so sein. Mhm. Ganz viele MCDB in Deutschland sind nicht an der Universität, aber ich schätze das, dass wir an der Universität sind, weil wir einfach die Möglichkeit haben, auch auf kurzem Dienstweg Dinge zu klären. Und vor allem, wir haben den ganz großen Vorteil der Humangenetik, die natürlich dann viel einfacher zu erreichen ist. Und wir sind auch im ganz engen Kontakt mit der Humangenetik und die spielt eine große Rolle bei der Aufklärung vieler Erkrankungen. Es gibt aber viele MCDB, die sind an kleineren Krankenhäusern assoziiert oder auch an Psychiatrien. Auch hier in Aachen gibt es ja auch im Alexianer Krankenhaus das MCDB für psychiatrische Patientinnen. Das hat sicher auch seine Vorteile, aber es ist vielleicht eine größere Schwierigkeit, die Versorgung auch zu initiieren, die man vielleicht an der Uniklinik schneller bekommt. Oder gerade was die Diagnostik angeht, auch im Labor mit Spezialuntersuchungen, da haben wir natürlich an der Uniklinik richtig Vorteile, ne? Und Spezialambulanzen, wo ich dann auch beispielsweise auch in enger Zusammenarbeit mit der Epileptologie viele Patienten mit schweren Epilepsien behandle, weil die Epileptologie hat die Fachexpertise und wir schauen, welcher Patient muss dorthin und können dann quasi die Patientin dann auch besser beraten.
Gibt es so ähnlich wie beim ZSEA, beim Zentrum für seltene Erkrankungen, auch bei den MZEBs so einzelne Spezialisierungen? Also sehen Sie spezielle Syndrome immer wieder, die vielleicht auch gerne zu Ihnen geschickt werden? Teilen Sie sich da untereinander auf?
Ja, also wir sind ja über die Bundesarbeitsgemeinschaft der MCDB gut vernetzt. Das heißt, es gibt MCDBs, die spezielle Spezialisierung auch haben. Ja, das heißt, man kann auch mal sagen, man schickt dort Patientinnen hin. Und bei uns sind ja so die Schwerpunkte Angelman-Syndrom. Das heißt, wir haben mit dem Angelman-Verein in Deutschland dieses seltene Syndrom eigentlich bei uns so vertreten, dass wir da eine hohe Expertise haben und uns auch erarbeitet haben und viele Patientinnen dann auch beispielsweise aus dem Angelman-Zentrum in München kommen, was ja für Kinder etabliert ist. Wir haben einen Schwerpunkt auf der Versorgung von kontergangeschädigten Patienten, weil wir da die Strukturen haben und natürlich auch in der Region hier in NRW viele kontergangeschädigte Patientinnen sind. Und ich selber habe den Schwerpunkt Ehlers-Danlos-Syndrome, sodass wir da auch aus der Region natürlich der Ansprechpartner sind, wenn dort Patientinnen besonderen Bedarf haben. Ne? Und die autonomen Neuropathie-Patienten, also die wirklich schwer betroffen sind, die kommen aus ganz Deutschland, ja.
Ich kann mir vorstellen, bei den Syndromen, die Sie gerade beschreiben, die lassen sich ja lindern, aber oftmals im eigentlichen Sinne nicht heilen.
Ne? Ja, oder? Das stimmt, genau.
Spielt das für Ihre Arbeit eine Rolle? Also muss man sich damit persönlich einmal abfinden, dass man sagt, meine Aufgabe ist tatsächlich die Begleitung, therapeutische Unterstützung, aber nicht im eigentlichen Sinne das wieder gut und heil machen?
Ja, also ich glaube, das unterscheidet uns schon auch in Bereichen der Neurologie, auch von anderen Bereichen oder vielleicht auch bei den seltenen Erkrankungen von so anderen Bereichen der Medizin, wo man wirklich, sage ich jetzt mal, chirurgisch oder so ein Krankheitsbild wirklich heilen kann. Mich belastet das aber nicht besonders, weil für mich steht eigentlich die Lebensqualität im Vordergrund für die Patientin. Und mein Eindruck ist, dass durch die Versorgung bei uns im MZDB und durch die Beratung und das, was wir mitgeben können eigentlich, die Lebensqualität nachhaltig gebessert wird und die Versorgung. Und das ist auch das, was uns viele Patientinnen spiegeln. Also einerseits, wenn man eine Diagnose bekommt, die man vorher nicht hatte und weiß, was der Grund für die Beschwerden ist, dann ist das für viele schon eine große Entlastung. Auch für die Eltern, wenn man plötzlich weiß, warum hat das Kind eine Behinderung beispielsweise. Und das andere ist, dass wir ja mittels Physiotherapie, Hilfsmittelversorgung, Ergotherapie oder Psychotherapie oder auch symptomatischer Therapie wirklich viel erreichen können. Und dann merken, dass es den Betroffenen besser geht. Und das ist für mich das, was ich als Ärztin erreichen möchte, also eine Besserung in der Lebensqualität. Ob das jetzt über eine Heilung oder über eine Symptomlinderung ist, ist, finde ich, dann für mich zumindest zweitrangig.
Jetzt, wo Sie so ein interessantes Behandlungsgebiet haben, sind Sie ja nun auch irgendwie Forscherin, das gehört ja auch mit dazu. Mhm. Jetzt sehen Sie wahrscheinlich von so komplexen Entitäten mehr, als viele andere Neurologen sehen. Ist das auch für Sie dann gleichzeitig ein spannendes Forschungsfeld, weil Sie Daten kumulieren können, die jemand anders vielleicht in der Dichte so gar nicht hat?
Ja, kann man so sagen, wobei mein Forschungsgebiet immer im Bereich autonomes Nervensystem war und das ist auch so der Bereich, in dem ich ja dann auch mich habilitiere, also wirklich da ein großes Interesse habe und auch ein Register und prospektive Studien aufgebaut habe. Das heißt aber nicht, dass man die Chance, die man an einem MCDB hat, dass ich die jetzt nicht nutze, sondern wir haben auch da von Anfang an ein Register aufgebaut, um wirklich die Patientin mit den seltenen Erkrankungen direkt auch in unsere Registerstudie einzuschließen, mit der Option, wenn wir bestimmte Erkrankungen haben, wie jetzt beispielsweise beim Angelman-Syndrom, dann wirklich nochmal zu schauen, was gibt es da Neues oder wie sind bestimmte Verhaltensweisen, wie ist die Entwicklung der Erkrankung, indem wir halt die Daten klinisch erfassen können. Und da gibt es auch die ein oder andere Forschungsfrage, die sich dann aus der Klinik heraus ergibt, die wir dann im Team auch uns anschauen, ja.
Jetzt sagten Sie ja vorhin, Sie waren quasi eine Neurologin mit starker internistischer Schlagseite. So kann man es ja mal formulieren. Ja. Warum ist eine Neurologin idealerweise Ansprechpartnerin im MZEB und nicht eine Internistin? Also welchen Vorteil haben Sie von der Warte Ihres Faches aus?
Also es ist super schön, wenn man auch eine Internistin dabei hat. Wir haben im Moment einen Allgemeinmediziner und das erweitert wirklich unser Spektrum. Das merkt man nochmal, weil wir uns natürlich wir sind im Moment Psychiater und Neurologin und halt Allgemeinmediziner und wir ergänzen uns einfach super. Also ein MZDB ist nichts, wenn dort nur eine Fachdisziplin ist. Das heißt für mich im MZDB ist es wichtig und es ist auch so vorgegeben, dass mindestens zwei Fachdisziplinen, besser drei vor Ort sind. Wir haben auch noch eine Orthopädin, die regelmäßig zu uns kommt und kooperieren dann mit verschiedenen Bereichen. Das heißt, ein MZDB muss nicht neurologisch geführt sein, aber es hat viele Vorteile, weil die Neurologie ist ja schon für viele so ein großes schwarzes Loch mit auch sehr komplexen Erkrankungen. Und wenn man dann diesen neurologischen Blick hat und viele Patienten mit schwerer Mehrfachbehinderung haben Epilepsien, die haben Spastiken, also quasi starke Verspannung der Extremitäten, also der Arme und Beine sitzen im Rollstuhl und das sind alles neurologische Probleme und da lohnt es sich, einen Neurologen zu haben, um diesen Blick mit dabei zu haben.
Die Erkrankungen, die Sie behandeln, sind aber größtenteils wahrscheinlich genetisch induziert, ne?
Meistens, ja. Also Großteil genetisch, manchmal sind es auch Infektionen, die aufgetreten sind oder auch im hohen Alter erworbene Erkrankungen. Also wir haben auch durchaus mal Patientinnen mit zum Beispiel einem Parkinson-Syndrom, die dann eine Komplexbehandlung mit benötigen, also einfach eine umfassende Betreuung auch aufgrund der autonomen Neuropathie oder Patientinnen, die zum Beispiel ein Polytrauma hatten, einen Autounfall oder ja auch andere schwere Unfälle beispielsweise und dann dadurch Störungen haben oder Kriegsverletzungen, ne? Also das haben wir auch, aber ein Großteil ist angeboren.
Jetzt kann man ja sagen, 7 Jahre MZDB, in 3 Jahren feiern wir den 10. Geburtstag, dann haben wir vielleicht mal so die erste Dekade abgeschlossen, aber die Patienten, die da vorher waren, Wo sind die denn früher hingegangen, wenn es diese Struktur nicht gab? Ist das, ich muss es so salopp sagen, weil es mir nicht besser von den Lippen geht, aber mussten die sich irgendwie durchs System durchwursteln oder wie hat das vorher geklappt?
Ja, so war es. Und das hören wir auch sehr oft von den Betroffenen. Also einige sind ja in Behindertenwohnstätten beispielsweise, wo dann ein niedergelassener Facharzt zuständig ist. Viele haben jahrelang keine Physiotherapie, keine Ergotherapie gehabt. Wir haben viele Patientinnen, die jetzt mit 50 oder 60 Jahren kommen, wo die Diagnose nicht klar ist, wo die Ursache unklar ist, die sich jetzt sekundär verschlechtern. Und ganz oft war die Versorgung einfach nicht gegeben, muss man so sagen. Und wenn dann jetzt akut etwas war, sind sie halt ins Krankenhaus gekommen. Aber die Basisversorgung ist in dem Ausmaß, wie es ein Patient benötigt, einfach nicht vorhanden gewesen. Und das war auch, glaube ich, so der Grund, warum dann die Interessenverbände von Menschen mit Behinderungen und vor allem auch Interessenverbände der Angehörigen, die diese Patientin betreuen, dann sich da auch so eingesetzt haben, ja.
Die Leute, die dann zu Ihnen kommen, kommen die primär auf eigene Veranlassung, weil die von Ihnen hören, weil die recherchieren und so ein Zentrum suchen? Oder sind es primär andere Fachkolleginnen und Kollegen, die sagen, Frau Dr. Meier, ich habe da einen Fall, ihr kommt mal gar nicht weiter. Wir wissen ja, dass es Sie gibt. Bitte übernehmen Sie.
Es ist beides. Also wir haben jetzt natürlich viel Kontakt mit der Lebenshilfe und verschiedenen Wohngruppen. Und wenn sich dann rumspricht, dass ein Patient durch die Versorgung im MZDB einfach in der Wohngruppe besser zurechtkommt, dann ist es viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dann sagt die Wohngruppe beispielsweise, Mensch, hier der andere Patient sollte doch auch mal zu Ihnen. Und dann bekommen wir eine Einweisung vom Hausarzt. Das Gleiche gilt für Neurologen in der Region oder auch Allgemeinmediziner und Hausärztinnen, die einfach von uns wissen. Und natürlich alle Patienten aus dem sozialpädiatrischen Zentrum, die die Eingangskriterien fürs MZDB erfüllen. Die sind ja sehr streng, muss man sagen, gesetzt. Wir haben viele Patientinnen aus dem SPZ, die dann im Rahmen der Transition ins Erwachsenenalter zu uns kommen, ja, und dann quasi über den Hausarzt weiterbehandelt werden und wir im MZDB unterstützen dann den Hausarzt dabei.
Für unsere Zuhörer, SPZ ist das sozialpädiatrische Zentrum, was direkt gegenüber liegt, also in Steinwurfweite zu Ihnen, einen Katzensprung entfernt. Und Sie können sich das so quasi wechselseitig dann zuweisen.
Ja.
Die Patienten, die zu Ihnen kommen, sind die alle ambulant oder kann ich auch sagen, im Rahmen der diagnostischen Abklärung muss ich auch stationär aufgenommen werden?
Also wir als Zentrum sind ambulant und werden auch ambulant vergütet. Es ist aber so, wenn eine stationäre Aufnahmeindikation besteht, beispielsweise in der Epilepsiediagnostik, dann können die Patientinnen auch stationär aufgenommen werden. Und wir haben auch tatsächlich für die Kontergan-Patientinnen jetzt im Rahmen des Aufbaus von dem Zentrum auch Zimmer stationär, die belegt werden können dann, weil die speziell barrierefrei sind für schwer körperlich behinderte Menschen, wo sie aufgenommen werden können. Aber da muss man sagen, hängt das immer davon ab, was auch die Krankenkassen finanzieren. Und da braucht man halt eine Aufnahmegrund für die stationäre Abklärung. Ja.
Jetzt so eine Frage an Sie persönlich. Ich stelle mir vor, wenn man den ganzen Tag Menschen mit einem sehr hochspezialisierten Betreuungsbedarf behandelt und begleitet, dann hat man ja irgendwann eine enorme Expertise angesammelt, weil Sie sehr viele, sehr spezielle Fälle sehen. Wo ist denn jetzt Ihre persönliche berufliche Zukunft? Weil ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass Sie Lust haben, wieder normale, in Anführungszeichen, das meine ich gar nicht despektierlich, normale Neurologie zu machen und zu sagen, ich mache jetzt wieder einen Stroke, ich behandle die üblichen Fälle oder ich gehe in eine Niedergelassenenschaft und habe dann vielleicht die Strukturprobleme, dass ich die Menschen eben nicht so gut behandeln kann, wie ich ja eigentlich weiß, dass ich sie behandeln müsste. Ist das so eine Fragestellung, die Sie bewegt?
Naja, natürlich. Also ich bin ja ganz bewusst an die Uniklinik gegangen, weil es mir immer wichtig war, den Patienten oder die Patientin wirklich in der Gänze zu verstehen und dann auch entsprechend an den Punkt zu kommen, wo ich ihm vernünftige Therapievorschläge geben kann. Und jetzt im MZDB ist natürlich noch die besondere Herausforderung, dass wir im Team zusammenarbeiten, also ganz viele verschiedene Fachdisziplinen haben. Ich habe ja Führungsaufgaben, das heißt Personalverantwortung, Management, Finanzplanung und sowas. Und das sind natürlich Dinge, klar, die hat man in der Praxis auch, aber da wird mir beispielsweise die Interdisziplinarität dann auch fehlen, auch mit den verschiedenen anderen Berufsgruppen. Und für mich kommt das so nicht in Frage, jetzt in eine Praxis zu gehen, weil da wird mir wirklich was fehlen. Also die Arbeit so macht auch Spaß. Es ist nicht nur eine Arbeit, bei der ich das Gefühl habe, dem Patienten gut zu helfen, sondern auch die Zusammenarbeit im Team. Das ist schon etwas, was für mich im Beruf echt wichtig ist, dass man nicht so ein Alleinkämpfer ist. Und ja, deswegen kommt für mich beruflich tatsächlich weiterhin nur in Frage, in einem MZDB oder beispielsweise in einer Reha-Klinik oder so zu arbeiten, wo man halt auch im Team ist. Und eine Praxis wäre jetzt, kommt für mich einfach so nicht in Frage. Das wird nicht mehr so dem Fachlichen und so entsprechen, was ich bisher gemacht habe, was nicht heißt, dass eine Praxis nicht auch unglaublich viel Spaß machen kann und eine ganz tolle Aufgabe sein kann. Aber für mich persönlich ist das hier ist eine ganz andere Route, genau. Und ich habe mich da doch mehr auf diese Route begeben.
Angenommen, ich wäre jetzt angehender Internist oder Orthopäde oder sowas in der Form. Ich würde mal ein halbes Jahr bei ihm mitarbeiten. Wie würde ich dann nach meinem Behandlungsfeld anders sehen? Mit welchem Wissen ging ich dann da raus? Also wie würde mich das verändern?
Also ich glaube, man würde immer wieder dran denken, dass der Mensch im Gesamten wichtig ist und nicht nur das eine Organsystem sich anschauen. Und das ist auch das, was wir im Team immer wieder merken, dass man durch diese ganzen Fachspezialisierungen oft einen sehr eingeschränkten Blick hat. Und es lohnt sich, in einem MCDB vorbeizuschauen, da vielleicht auch mal als Student eine Formulatur zu machen oder auch als Arzt mal zu hospitieren, weil das Ganzheitliche, das fehlt in der Regelversorgung, da fehlt einfach die Zeit auch zu. Und das ist aber bei vielen Patientinnen sehr wichtig, den Patienten als Gesamtes zu sehen und dann auch gemeinsam zu überlegen, wie können diese ganzen Fachdisziplinen, die es gibt, und die Therapeutin ineinander arbeiten und nicht gegeneinander.
Sie werden sicherlich auch mit dem Thema zu tun haben, dass sich, das haben Sie ja auch schon angedeutet, psychiatrische Diagnosen mit somatischen Diagnosen irgendwie korrelieren die. Die gehen wahrscheinlich Hand in Hand. Ich stelle es mir unheimlich komplex vor. Also brauchen Sie dann auch zwischendurch ein Konsil von dort und operieren eng mit den Leuten? Und Sie haben vielleicht auch manchmal mit Leuten zu tun, die Ihnen die Symptome gar nicht genau beschreiben können?
Ja. Gerade bei den Patientinnen, die nicht sprechen können oder schwer intelligenzgemindert sind, da bedarf es dann wirklich einerseits Erfahrung und einem guten Blick. Da bedarf es auch der Einschätzung beispielsweise des Physiotherapeuten oder auch der niedergelassenen Kollegin. Das heißt, da müssen wir in Kontakt gehen, um herauszufinden, warum hat jemand vielleicht Verhaltensstörung. Weil Verhaltensstörung heißt nicht, ich bin aggressiv und muss ein Medikament bekommen, sondern das kann sein, ich habe eine blöde Magenentzündung beispielsweise, kann das nicht äußern und das tut unglaublich weh. Ich glaube, wer schon mal Sodbrennen hatte, kann sich vorstellen, wie schlimm das ist. Und wenn man das dann nicht benennen kann und es nicht behandelt wird, dann wird man irgendwann aggressiv. Und das heißt, wir müssen da schon den Patienten in den Blick nehmen, auch manchmal ganz pragmatisch mit Medikamenten mal behandeln, die zum Beispiel Sodbrennen lindern und gucken, ob die Verhaltensstörung besser wird. Also auch sowas machen wir. Und wir haben jede Woche Team, also wir sitzen jede Woche mittwochs im Team zusammen und besprechen alle Patienten, bei denen wir sagen, okay, der war jetzt ärztlich in der Neurologie, ich brauche aber den Psychiater und seine Einschätzung. Und manchmal schicken wir Patientinnen dann auch zu dem Kollegen hin bei der nächsten Vorstellung und besprechen uns dann wieder im Team. Also das ist das, was die Arbeit auch sehr zeitaufwendig macht, ja, weswegen auch natürlich die Vergütung irgendwie eine andere ist als in der Praxis, weil man braucht pro Patient manchmal 1 bis 3 Stunden. Ja. Bei manchen Patienten ist ein Kontakt sehr schnell, aber bei den meisten brauchen wir viel Zeit, um zu erfassen, was den Menschen eigentlich bewegt und was das Problem ist und ihm wirklich helfen zu können. Ja.
Ist es ein Bereich, von dem Sie glauben, dass es später mehr Bedarf geben wird oder wird es weniger geben? Ich frage das jetzt vor dem Hintergrund, weil wir sprachen gerade über Kontergan-Geschädigte. Mhm. Da ist ja klar, wenn man ein bisschen die Entstehungshintergründe kennt, dann weiß man, diese Generation wird es irgendwann nicht mehr geben. Dann fällt, so hat das jetzt auch klingen mag, dieser Versorgungsbedarf dann tendenziell eher weg. Der wird vielleicht im Alter nochmal steigen, weil diese Gruppe einen speziellen Versorgungsbedarf im Alter hat. So Angelman-Syndrom, also gibt es die immer oder werden die mehr oder werden die weniger oder kommen andere spezielle Erkrankungen dazu?
Also ein Punkt ist, denke ich schon, dass natürlich durch die medizinisch verbesserte Versorgung gerade die jungen Patientinnen, auch beispielsweise mit Muskelerkrankungen, die früher vielleicht noch im Kindes- oder jungen Erwachsenenalter gestorben sind, das Erwachsenenalter erreichen. Das ist ja der eine Punkt, warum es auch der MCDB bedarf. Die haben also Erkrankungen, die früher gar nicht zu so einer langen Lebenserwartung geführt hätten durch eine verbesserte medizinische Versorgung. Das ist der eine Punkt, weswegen ich denke, dass es die MCDBs zunehmend Bedarf. Und wir haben Menschen, die älter werden, ja, auch mit geistiger oder körperlicher Behinderung. Das heißt, auch da wird es mehr Patientinnen geben. Es gibt natürlich auch Erkrankungen, sprechen wir jetzt von Trisomie 21 zum Beispiel, die ja auch pränatal diagnostiziert werden kann, wo vielleicht die Geburtenzahlen insgesamt reduziert werden. Das heißt aber nicht, also man kann nicht jede genetische Erkrankung vorher diagnostizieren und die genetischen Erkrankungen gibt's, ne? Und wir wissen ja auch, dass durch Umweltnoxen da auch durchaus mehr Häufung auch an Erkrankungen auftreten kann. Deswegen denke ich, dass es einen Bedarf gibt und der auch eher wachsend ist. Im Moment merken wir auch an unseren Anfragen. Also wir haben auch mittlerweile eine lange Warteliste, weil der Bedarf einfach da ist. Ja.
Wenn ich das jetzt als angehende Medizinerin, Mediziner interessant finde, kann ich bei Ihnen rotieren? Kann ich bei Ihnen reinschnuppern? Was würden Sie mir empfehlen? Soll ich woanders hingehen oder was soll ich mitbringen?
Naja, also wir haben ja immer mal wieder auch Personalwechsel und offene Stellen, einfach wenn sich die persönliche Lebenssituation ändert. Das heißt, da kann man sicherlich immer anfragen. Man kann immer hospitieren, wenn man möchte und kann sich gern einfach bei mir melden, wenn wirklich Bedarf besteht, weil wir ja auch weiter im Ausbau sind. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass wir nächstes Jahr wieder Stellen ausschreiben. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sowas kommt in den nächsten Jahren. Und da freue ich mich natürlich über jeden, der in dem Bereich Interesse hat, ne, sich auch fortzubilden. Und es gibt auch für Medizinerinnen, die sagen, ich habe da Interesse in dem Bereich und es ist nun mal ein Thema, was jede Fachdisziplin betrifft, weil jeder Arzt wird Menschen mit Behinderung sehen. Es gibt auch eine curriculäre Fortbildung, um Menschen mit geistiger und körperlicher Mehrfachbehinderung zu behandeln über die Bundesarbeitsgemeinschaft der MZDB, die auch über die Ärztekammern dann anerkannt sind. Ja.
Zwei Fragen hätte ich am Ende.
Ja.
Die erste ist, jetzt haben wir gerade gesagt, in 3 Jahren feiern Sie 10-jähriges MZDB. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Also gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das können wir vielleicht noch ein bisschen besser abbilden oder in die Richtung könnte ich noch irgendwie gehen? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das wäre doch was Nettes?
Naja, also eine Sache ist natürlich die stationäre Versorgung der Patientin. Die ist leider im Gesundheitssystem immer noch nicht abgebildet. Da hapert es an Möglichkeiten, Betreuerinnen mitzunehmen, Möglichkeiten, Untersuchungen, auch in Sedierung durchzuführen. Das liegt einfach an der gesundheitlichen Versorgung und den Schwierigkeiten. Also da würde ich mir natürlich wünschen, dass wir es in Deutschland schaffen, stationär oder in Sedierung auch diese Patientengruppen bedarfsgerecht zu versorgen. Das merken wir im Alltag und das können wir ambulant nicht leisten. Das wäre so ein Punkt. Und der andere ist einfach, wir sind als Ärztin, als Therapeutin ansprechbar und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man weiß, dass es MZDB gibt und dass es die in jeder Stadt gibt. Also, dass man einfach niederschwellig auch dort die Kollegin oder mich anschreiben kann, auch wenn im Haus Patientin sind und auch mal nachfragen kann. Ja.
Letzte Frage. Sie sind ja quasi ein bisschen amphibisch unterwegs. Sie kennen den stationären Sektor sehr gut. Sie kennen jetzt quasi den ambulanten Sektor sehr gut. Rückblickend betrachtet. Sind Sie mit dieser Entscheidung konform? Fühlen Sie sich wohl? Würden Sie, wenn Sie ein junger Mensch wären, sich sagen, mach genau das nochmal oder würden Sie vielleicht noch eine andere Schleife drehen?
Nee, ich würde genau so das wieder machen. Also es hat sich ja ergeben. Ich habe das gar nicht so geplant. Es waren alles so Schritte in meiner Karriere, die einfach zueinander gepasst haben. Und wenn ich es jetzt wieder entscheiden würde, würde ich es genauso wieder machen.
Das klingt richtig gut. Mhm. Frau Dr. Meyer, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.